gefangen im Guten, selbst an bösen Orten, von seinem Können, den gekonnten Wechseln von Landschaftsmenschenstimmungen, als bleibender mitvollziehend, ortsgebundener Leser im Ohrensessel. Gezogen wird man durch Landschaften, durch Charakteren wahrhaftiger Menschen, mit jedem seiner Worte, mit jedem seiner Sätze mehr verstehend. Hineingezogen als bare Münze, wenn der Groschen erst einmal gefallen ist. Und herauskommend dann sehend, erkennend. Das nenne ich Schriftstellerei und wilden Sprachpfeffer. Unkomplizierter ist es, den Zucker eines Bestsellers aufzulecken und zurückzubleiben zwangsläufig. Nun aber vorwärts und hinein in diese wunderbare Arbeit, begleitet von Thomas Sabacher, der Stimme für die deutsche Übersetzung. André Stasiuk, Thomas Sabacher.
Danke.
Bez trudu mogę sobie wyobrazić, jak odprawia czerwony obrządek. Komuno nieskalana, módl się za nami, komuno najczystsza, módl się za nami, komuno dziewicza, módl się za nami, komuno nienaruszona, módl się za nami. A razem z nim, jego lud, spracowany, zniewolony, wzgardzony od wieków, z piasków, bagien, jałowizn, wstający przed świtem i zgięty cały dzień, i bosy jak babka. Komuno najmilsza, módl się za nami, komuno przedziwna, módl się za nami. W szaroburych cajgach, w zgnoju, z ciemnych chlewów, w gumiakach, na onuce, na gołe nogi, od pokoleń. Komuno dobrej rady, módl się za nami, komuno stworzyciela, módl się za nami. Stają przy płotach i wyglądają na wiejską drogę, na której konie grzęzną po pęciny w piachu, schną krowie placki i wiruje gorący kurz, wsparcie o sztachety. By usłyszeć, kto nadchodzi, śpiewa tym dziwną, znajomą pieśń, ni to recytatyw, ni to nieposkładany zbekliwych głosów w złotym blasku. Mają od podmokłych pól i sosnowych zagajników z niemieckim trupim mięsem, gdzie wirują połyskliwe zielone muchy, od dworskich zagonów, gdzie błądzą duchy zmarłych w niewoli. Z dziadowskiej otchłani podnosił się głos: komuno zbawiciela, módl się za nami, komuno roztropna, módl się za nami, komuno czcigodna, módl się za nami. W końcu mogli dostrzec dziadka, jak idzie bozo, po kostki w piachu, w jasnej koszuli i wyśpiewuje wersy, a za nim podąża tłum kobiet i mężczyzn, odpowiadając: módl się, módl się, módl się, módl się za nami. Głosy niosą się w upale południa, zwierzęta idą za nimi, biało-czerwone krowy ze strupem brudu na zadach, konie o zapadniętych grzbietach, cała trzoda ludu idzie, biedniacki inwentarz od bagien w stronę piachu, z chorągwiami, z drobiem plączącym się pod stopami, w zbitym tłumie dla bezpieczeństwa, jak stado za dziadkiem, który prowadzi ich w przyszłość, gdzie nie zaznają biedy ani wzgardy, ale na wieki zasiądą po prawicy. Komuno wsławiona, módl się za nami. Komuno można, módl się za nami. Jo.
Bestimmt bin ich also damals nach Bischkek aufgebrochen mit der S3. Rechts ließen wir den Prager Hafen zurück mit seiner Trostlosigkeit, seiner Verlassenheit und dem stehenden Wasser. Hier legte kein Schiff an. Die Ulica Jana Zamoyskiego ging in die Krovia über. Gleich begann die Brücke und man konnte von oben sehen, wie am anderen Ufer die Hochhäuser emporragten. Immer bin ich dorthin wie in eine fremde Stadt gefahren. Ich war ein Bewohner dieser Seite des Flusses, ein Bewohner der armen Stadt, ein Sohn der Verdammten dieser Erde, die aus der dunklen Tiefe des Landes kamen, vom Spuk der Emanzipation angelockt, aus dem gequälten Inneren des Landes, aus dem Reich der Fliegen. Ich betrachte die Menschen auf alten Fotos vor dem Hintergrund von Holzwänden unter der Traufe eines Strohdachs in feierlicher Ordnung aufgestellt, festlich und in alle Ewigkeit erstarrt, jung. Meine Mutter hat Ähnlichkeit mit June Carter. Ich erinnere mich an alles, was außerhalb des Bildausschnitts liegt. An den Sand und den Geruch der Brennnesseln, an den Gestank deutscher Leichen und die von den Russen hinterlassenen Brandstätten. Meine Großmutter setzte sich keinen Augenblick hin, als fürchtete sie, dass ohne ihre Bewegung die Welt stillstehen würde. Dass irgendwelche Reiter angesprengt kämen, dass Hunger, Pest und Tod auf rotem, schwarzem und fahlem Pferd über Felder und Höfe jagen, dass sie in gestrecktem Galopp aus den vergangenen Tagen heranpreschen könnten. Und so blieb sie in unablässiger Bewegung zwischen Scheune, Stall, Haus, Sommerküche, Gemüsegarten und Keller, wo im Dunkeln der Käse abtropfte und die Milch sauer wurde. Zwischen Frühstück und Mittagessen tunkte sie Brot in Wasser und bestreute es mit Zucker. Barfuß wirbelte sie herum, in ständiger Gegenwart, glücklich, dass das Vergangene und das Zukünftige nicht anrückten. Mit diesem Brot kletterte ich auf die Düne und ging in die endlosen Wiesen hinein. Sie waren sandig, fast wüstenhaft, mit Gras bewachsen, das in die Kinderhaut schnitt, bis es blutete. Am Fuße der Pappeln, die so groß waren wie Baobabs, suchte ich Donnerkeile. Ein zottiger Hirte im Regenmantel trieb die Gemeindeherde von einem graugrünen Flecken zum nächsten. Er stank ziemlich nach Vieh. Morgens und abends hielt er sich in der Wärme der Kühe auf. Er konnte nicht sprechen. Irgendwo abseits an der Türschwelle bekam er zu essen. Dann hockte er da und aß aus einer Schüssel. Ob er einen Löffel hatte, weiß ich nicht mehr. Ich ging durch die flache Ebene, rechts war das Schwemmland, Flussarme, Verzweigungen, wilde Kanäle. Bald verwandelten sich die Sümpfe in Sand. Ich ging für einige Stunden weg, ließ den Trubel des Gehöfts hinter mir. Großmutters Emsigkeit. Sie wuselten wie Bienen, um zu überleben. Großvater wollte den Kommunisten beitreten. Sie hatten Freiheit und Gleichheit gebracht, Dinge, die hier bisher unbekannt waren. Andere fühlten sich vielleicht unterdrückt, diejenigen, die vorher schon Freiheit erfahren hatten oder auch Überlegenheit, die sie für Gleichheit hielten. Aber nicht die Leute hier. Von Generation zu Generation immer nur Sklaven, arme Schlucker. Jetzt aßen sie langsam und wortlos, ohne die Angst, dass es nicht reichen könnte. Langsam füllten sie ihre Bäuche. Oma ging in den Keller und holte saure Sahne. Vom Fluss brachten sie Fische. Immer gab es Öl, mit dem man braten konnte. Immer war Mehl für Pfannkuchen da und zweimal in der Woche gab es Brot in dem Laden, wo es nach Zimtplätzchen roch. Es gab Schmalz, Speck, Butter und Zucker. Es gab eine Miete mit Kartoffeln, Schweine und Kühe in den Ställen. Deshalb wollte Großvater den Kommunisten beitreten, aber Großmutter hat es ihm nicht erlaubt. Das war 1946 oder 1947. Die Kommunisten selbst hatten es ihm angeboten, weil er agil, schlau und umtriebig war. Aber Oma wusste, dass sie nicht an Gott glaubten und es bald allen verbieten würden. Und so wurde Großvater nicht Kommunist, sondern nur Dorfschulze. Er brachte an der Holzwand des Hauses ein rotes Schild mit weißer Schrift an. Jetzt musste er mehr trinken als vorher, denn die Beratungen, Versammlungen oder Sitzungen endeten mit einer Flasche Wodka. Unter der amtlichen roten Tafel hielt er im Haus die Maiandacht ab. Es kamen hauptsächlich Frauen. Sie knieten in der besten Stube auf dem frisch gescheuerten Dielenboden. Ein gutes Dutzend Frauen. Ich erinnere mich an ihre nackten Fersen. Der Altar stand in der Ecke. Es muss ein Bild oder eine Figur dort gegeben haben und viele Blumen aus Seidenpapier. Aber es gab auch echte Geranien in mit Krepp umwickelten Töpfen. Großvater kniete zuerst nieder am Fuße des Altars. Er intonierte die lauretanische Litanei. Die Frauen antworteten. Es war heller Nachmittag und es roch nach Schweiß und Seife. Die Stimmen füllten die Stube ganz aus. Die Tür war geschlossen, damit keine Fliegen hereinkamen. Singend rezitierte er mit seiner rauen Stimme. In einem weißen Hemd, mit dem Rücken zu den Gläubigen wie bei der tridentinischen Messe. Er war also eine Art religiöser Führer, Dorfpfarrer. Aufgrund des roten Schildes bekleidete er ein weltliches aufgrund der Maiandacht ein geistliches Amt. Vielleicht hatte ihn nur Großmutters starker Wille davor bewahrt, den Versuchungen des Kommunismus zu erliegen. Ohne Mühe kann ich mir vorstellen, wie er einen roten Ritus ausübt. Du reine Kommune, bitte für uns. Du keusche Kommune, bitte für uns. Du unversehrte Kommune, bitte für uns. Und zusammen mit ihm sein seit Jahrhunderten abgearbeitetes, unterdrücktes und verachtetes Volk aus dem sandigen, sumpfigen Ödland, vor dem Morgengrauen aufstehend, den ganzen Tag gebückt, barfuß wie Großmutter. Du liebenswürdige Kommune, bitte für uns. Du wunderbare Kommune, bitte für uns. Im graubraunen Drillich, aus dem Mist, aus den dunklen Schweineställen, in Gummistiefeln über den Fußlappen, über den nackten Füßen, in nicht gewechselten Hemden, getränkt mit dem sauren Schweiß von Generationen. Du Kommune des guten Rates, bitte für uns. Du Kommune des Schöpfers, bitte für uns. Sie stehen an den Zäunen und schauen auf die Dorfstraße, auf der die Pferde bis zu den Fesseln im Sand versinken, Kuhfladen trocknen, heißer Staub wirbelt. An die Latten gelehnt, recken sie die Hälse, um zu sehen, wer da kommt und dieses seltsam bekannte Lied singt, dieses Rezitativ für 100 meckernde Stimmen, die nicht zusammenpassen. Im goldenen Glanz des Monats Mai erhebt sich aus den feuchten Feldern, aus den Kiefernwäldchen mit dem deutschen Leichenfleisch, wo glänzende grüne Fliegen schwirren, aus den Beeten der Gehöfte, wo die Geister der in Gefangenschaft Gestorbenen spuken, aus dem schäbigen Abgrund die Stimme, du Kommune des Erlösers, bitte für uns. Du weise Kommune, bitte für uns. Du ehrwürdige Kommune, bitte für uns. Schließlich können sie Großvater sehen, der barfuß bis zu den Knöcheln im Sand, in weißem Hemd die Verse singt. Und eine große Menge von Frauen und Männern folgt ihm und erwidert, bitte für uns, bitte für uns, bitte für uns. Die Stimmen hallen in der Hitze des Mittags. Hinter ihnen gehen die Tiere, schwarz-weiße Kühe mit Dreckschorf auf dem Hintern, Pferde mit eingefallenen Flanken. Das ganze Volk geht hier, des armen Inventar, vom Sumpf in den Sand, mit Fahnen, mit Geflügel um die Füße, dicht gedrängt zur Sicherheit. Wie eine Herde folgen sie Großvater, der sie in die Zukunft führt, wo sie keine Armut noch Verachtung erfahren, sondern in alle Ewigkeit zur Rechten sitzen werden. Du lobwürdige Kommune, bitte für uns. Du mächtige Kommune, bitte für uns. Und so verlassen sie ihre Höfe, treiben das Vieh hinaus, binden die Hunde von den Ketten los, öffnen die Schweineställe, löschen das Feuer unter dem Blech, als würden sie nie mehr zurückkehren. Als gingen sie auf eine Arche, die den ganzen Stamm aufnimmt, so folgen sie Großvater, der nicht einen Augenblick verstummt, bis sich auf dem hellen Hemd dunkler Schweiß zeigt und weißes Salz absetzt. Du gütige Kommune, bitte für uns, du getreue Kommune, bitte für uns. Immer wieder schließen sich neue an. Die Schlange aus Menschen und Tieren kriecht über die Ebene und wirbelt Staub zum Himmel auf. Sie quillt, schwillt, wird dicker. Aufgebläht von weiteren Familien und Herden, schrubbt sie mit breitem Bauch durch Orte und Gemeinden, fegt Hindernisse weg, durchbricht Zäune, zermalmt Gestrüpp und graue, nackte Erde bleibt zurück. Von Weitem sieht man die aufsteigende Staubsäule, die wie eine Windhose, ein großer Wirbel, eine Sandwolke zum Himmel zieht, höher und höher, bis die Sonne erlischt. Du Spiegel der Gerechtigkeit, du Sitz der Weisheit, du Ursache unserer Freude. In Großvaters Haus gab es keine Bücher außer den Gebetbüchern in großer Schrift und einigen vergilbten religiösen Broschüren mit moralisierenden Geschichten. Nichts außer diesem einen dicken, schweren Buch in rotem Leineneinband. Es sah fast wie das Buch auf dem Altar aus. Es hieß »Die Pariser Kommune 1871« und war eher ein Album mit vielen Illustrationen und Fotografien. Ich konnte noch nicht lesen, aber ich verbrachte viele Stunden mit ihm. Die Kommunarden verteidigten die Barrikaden. Sie marschierten durch die Straßen von Paris. Die Armee erschoss festgenommene Helden. In einem Haus mit Strohdach betrachtete ich die Paläste der Welthauptstadt. Was machte dieses revolutionäre Messbuch hier? Großvater hatte es als Anerkennung für seine Tätigkeit als Schultheiß bekommen. Das Wort Kommune war bedrohlich und anziehend. Aus dem Mund meiner Verwandten aus dem Dorf klang es dumpf, es dröhnte wie aus einem tiefen Brunnen. Ich war 5 oder 6 Jahre alt und es bedeutete nichts Konkretes für mich. Da war nur der Klang und die Bilder, die nichts mit meinem Leben zu tun hatten, denn da gab es keine vornehmen Fassaden, keine Gärten mit Spalieren, keine Arkaden und hypnotische städtische Perspektiven. Allenfalls konnte Großvaters weißes, zerknittertes Hemd an die Hemden der Kommunarden erinnern. Ich wanderte über flache Weiden. Die Kühe tauchten bis zu den Knien ins Wasser ein. Ein sumpfiger, schlammiger Geruch stieg auf. An heißen Tagen vibrierte die erwärmte Luft über der Ebene. Dann konnte man die Prozession sehen und das Kyrie hören, das über der Steppe hing. Die Frauen gingen barfuß zwischen harten Gräsern. Das Dorf blieb zurück. In der Ferne tauchten Staubwolken auf, da kamen andere, um sich anzuschließen. Du geistliche Kommune, bitte für uns. Kommune Davids, bitte für uns. Du elfenbeinerne Kommune, bitte für uns. Vom Schwemmland kamen Reiher, Kraniche und Schwäne geflogen und kreisten über dem Zug. Die Menschen gingen auf den Horizont zu. Sie trugen Fahnen aus der Kirche, denn was ist ein Zug, was ist eine Prozession ohne Fahnen? Auch rote Fahnen flatterten, zurückgelassen von russischen Flussmatrosen, verkündeten doch die einen wie die anderen Erlösung, Auferstehung und Unsterblichkeit. Jetzt sollte das Volk ewig sein, denn jetzt war das Ende der Geschichte eingetreten und damit das Ende der Unterjochung, denn es war ja die Geschichte, die immer wieder die Verdammten unterjochte. Du goldene Kommune, bitte für uns. Sie trugen ein hölzernes Zweibein, mit dem die Geometer während der Bodenreform das Land vermessen hatten. Mit Staniol und Krepp umwickelt und mit bunten Bändern umwunden, erinnerte es an einen Maibaum. Auch die Mutter Gottes von Częstochowa trugen sie, ganz an der Spitze. 4 Männer trugen das Heiligenbild auf den Schultern. Es erinnerte an Großvaters Bild vom Hausaltar, aber es war größer, hatte einen vergoldeten Schmuckrahmen und ein silbernes Blechkleid. Also war es sicher gegen den Willen des Pfarrers aus einer Kirche entfernt worden, unter Getümmel und Geschrei, das sei Frevel. Aber sie hatten es genommen und hergebracht. Vielleicht hätten sie auch Ornate und Monstranzen mitgenommen, wenn die nicht eingeschlossen gewesen wären. Aus allen Richtungen strömten sie herbei. Sie kamen mit Stocherkähnen von der anderen Seite des Flusses oder tauchten aus Seitenkanälen auf. Kommune des Bundes, bitte für uns. Kommune des Himmels, bitte für uns. Das dumpfe Wort dröhnte wie aus einem Brunnen, aber ich war 6 Jahre alt und es lockte finster wie der Eingang zum Keller. Mutter rezitierte manchmal auf Polnisch das Gedicht Granada Moja, aber den Titelvers sprach sie mit korrekter russischer Betonung aus. Unwillkürlich wiederholte ich diese Worte. Vielleicht waren es überhaupt die ersten fremden Worte, die ich kennenlernte. Granada, Kommune, Granada, Kommune, Kommune, Granada. Gut möglich, dass ich diese Wörter wie eine Zauberformel aussprach, während ich durch die wüstenartigen Wiesen am Bug irrte. Ich hätte mich der Prozession anschließen können, hätte mit den anderen Kindern gehen können, die wie Inventar aus den Häusern geholt wurden. Sie liefen zur Seite, umkreisten die Menschenmenge, unermüdlich und glücklich, weil sie nicht in die Schule und nicht aufs Feld mussten. Sie hatten dünne Haut und ahnten die nahende Freiheit. Es wird kein Unkrautrupfen für die Kühe mehr geben, kein Sammeln von Zapfen für den Herd, es wird kein Jäten mehr geben, kein Heu machen, keine Ernte, kein Kartoffel ausgraben, es wird keine Hitze im Sommer und keine kalte, erdige Feuchtigkeit im Herbst geben, es wird keine Mühsal unter Geschrei und Schlägen des Vaters mehr geben, nicht ausgeschlossen, dass die Jahreszeiten verschwinden, die Arbeit verschwindet, das Auftragen der Kleider und die Scham verschwinden, das Prügeln, die Flüche, die Angst verschwinden und alles, was bisher war, wird vergehen. Vielleicht wird sogar die ganze alte Welt verschwinden. Das ahnten sie und sie liefen um die dahinkriechende Menschenmenge herum. Du Morgenkommune, bitte für uns. Du Kommune der Kranken, bitte für uns. Du Kommune der Sünder, bitte für uns. Wie fröhliche Welpen. Und ich mit ihnen aus der Stadt zugelaufen, ein bisschen noch dazugehörig, aber schon ein Verräter, der die stinkende Pritsche des Dorfes verlassen, den Geruch der Tiere abgewaschen hat. Durch den Sand, durch das harte, blutig einschneidende Gras, zwischen trockenen Kuhfladen. Ja, auf den Horizont zu, bis das Tal der Tränen, das Jammertal, die Gefangenschaft endet. du Kommune der Betrübten. Bis an den Rand des Sandes und Sumpfes, hinter Großvater, der das rote Buch mit der frohen Botschaft trägt, dass die Pariser Kommune zwar gefallen sei, die Erlösung aber kommen müsse, denn so stehe es im Plan der Geschichte. Der Organisator des örtlichen Kolchos Aktivs fragt die übergeordnete Organisation, gibt es nach Kolchos und Kommune etwas weiter Höheres, Lichteres, um dorthin sofort die örtlichen Klein- und Mittelbauermassen in Marsch zu setzen, die unaufhaltsam in die Ferne der Geschichte streben, auf den Gipfel weltumspannender, unsichtbarer Zeiten. Genauso gingen sie, in der Hoffnung, dass sie den Kommunismus überschreiten, die Kolchose hinter sich lassen würden, dass die Kommune im Verein mit der Mutter Gottes sie aus Ägypten führen würde, aus der Gefangenschaft, aus der schwarzen Zeit der Sklaverei. Sie gingen weiter, als Lenin es vorhergesagt und Stalin es erlaubt hatte. Unter Großvaters Führung gingen sie ans Ende aller Tage. Das sah ich, wenn ich leise hinter den Frauen kniete, die vor dem mit Krepp geschmückten Altar beteten. Seine Stimme war rau, aber voller Gefühl. Zu anderen Leuten redete er nie so. Er hatte ein großes Stück Land bekommen, er musste nicht mehr an Petroleum sparen und in der Gemeinde trank er mit den Beamten als Gleicher untergleichen. Er buckelte vor niemandem, musste nicht mit der Mütze in der Hand von Tür zu Tür gehen. Gutsherren und Reiche waren verschwunden, als wären sie in ein Boot oder Floß gestiegen und mit dem Strom den Fluss hinabgetrieben, auf dem russische Kanonenboote standen. Die neuen Machthaber nannten ihn Herrn Klonowski. Ich sah, wie er die Seiten des Gebetbuchs umblätterte, um keinen Fehler zu machen. Auf einer Seite fanden höchstens 10 Verse Platz, denn die Schrift war groß wie in einer Fibel. Der Schnitt hatte die Farbe von Fuchsschwanz, von Purpur. Ich schämte mich ein bisschen, weil in der Stube nur Frauen waren. Männer kamen nicht. Aber an dem Umzug durch den Sand, auf den niedrigen Horizont zu, müssen sie teilgenommen haben, denn wer sonst hätte die ganzen Fahnen, Bilder und Fetische tragen können? Wer hätte das Vieh getrieben? Wer die Herde geführt und wer die Pferde im Zaum gehalten, die die Wagen mit dem Hab und Gut zogen? Die meisten Wagen besaßen schon Gummiräder, aber die alten, die mit Eisenreifen, musste man aus den sandigen Einbuchtungen schieben, man musste sich in den Boden stemmen und die Flanken der Pferde peitschen. Mittags hielten sie am Wasser an, um die Tiere zu tränken. Die Menschen aßen Brot und Sauermilch, aber Großvater drängte, mahnte zur Eile. Er selbst begnügte sich mit ein paar Schluck Wasser und schrie diejenigen an, die sich niederließen. Er war wie Moses. Du Kommune der Engel, du Kommune der Patriarchen, du Kommune der Propheten, bitte für uns. Sein rotes Buch war wie die Tafeln. In irgendeiner Ecke des Gehöfts saß ich manchmal über diesem Buch. Es roch nach Staub, Brennnesseln und Hühnerkot. Hauptsächlich bestand es aus Illustrationen. Die Bevölkerung flieht vor dem wütenden Brand, Konfiszierung der Waffen durch die Nationalgarde. Kinder der heldenhaften Pariser Bevölkerung halfen beim Bau von Barrikaden, Sitzung der Kommune, Innenraum des Kanonenbootes La Commune. Auch Allegorien kamen vor. Lyon und Marseille eilen der Pariser Kommune zu Hilfe. Die drei Gestalten waren Frauen in einfachen Kleidern, die an Nachthemden erinnerten. Außerdem gab es sorgfältig retuschierte Porträts, vor allem von Jaroslav Dobrowski und Valery Wrublewski. Und viele überhaupt nicht witzige Karikaturen des Feindes. Es gab Tage, an denen ich mich nicht von dem Buch trennte. Ich nahm es mit auf den Speicher und in die Scheune, an abgelegene Orte. Ich wusste, dass Paris sehr fern war, unzugänglich und schön. Das Gegenteil des Hofes der Großeltern. Der Kommunismus, der uns umgab, wurde dadurch weniger russisch und mehr pariserisch. Natürlich verstand ich nichts. Aber in meinem Geist ging Paris fließend in die Ulica Targowa mit ihrem Lumpenproletariat über. Auf der Wilenska hielten die Lastwagen, Arbeiterautos genannt, die nach Feierabend die Arbeiterklasse in die Städtchen und Dörfer um Warschau brachten. Das waren diese grünen Lublins mit den Planen. In den Kasten stieg man über eine Eisentreppe. Ich kletterte mit Mutter hinauf. Die Männer schauten sie an und ich spürte Zorn und Angst, die kaum ins Bewusstsein drangen. Ins Dorf brauchte man mehr als eine Stunde. Der Kommunismus fuhr also mit diesen Lastwagen und vergoss Blut in Paris. Er existierte in allen Himmelsrichtungen wie die Luft. Wir atmeten ihn ein, aber man redete so gut wie nie darüber, nicht auf dem Land und auch nicht zu Hause in der Stadt. Soweit das Gedächtnis reichte, immer war da eine Macht, eine Herrschaft. Die russische, die der Gutsherren, die deutsche, die kommunistische. Die eine verbreitete mehr Hunger und Tod, die andere weniger. Von Freiheit sprach niemand. Alle waren froh, dass die aktuelle Macht nur wenige tötete, außerdem nicht die eigenen Leute, und dass es immer mehr zu essen gab. Ich rufe mir all das in Erinnerung, weil ich ein anderes Leben nicht habe, weil meine Eltern sich immer weniger erinnern. Es interessiert sie nicht mehr, in welche Ecke der Welt die S3 mich bringt. In gewisser Weise rufe ich mir all das an ihrer Stelle in Erinnerung, aber das werde ich Ihnen nicht sagen. Sie würden schließlich nicht an diese Prozession glauben. Sie würden nicht hören wollen, wie in der Ebene Lagerfeuer angezündet wurden in der Dämmerung, wie sich die Leute niederließen, wie sie Brot rösteten über dem Feuer, etwas brutzelten, Wasser kochten für Malzkaffee aus einer Packung, auf der Kopf eines Türken mit rotem Fes abgebildet war, wie sie sich in der Nähe der Flammen versammelten, dicht hinter ihnen die schwarze Wand der Nacht, in Decken gewickelt, auf ausgebreiteten Federbetten, wie die Zigeuner, die im Sommer das Dorf aufsuchten, wie in alten Zeiten, als es noch keine Häuser gab, aneinander geschmiegt wie Tiere, flüsternd erzählten sie Geschichten von Wölfen, von Verbrechen, von Wundern und Schätzen. Nur Großvater und einige ältere Frauen sangen mit geschwächten Stimmen weiter, »Du Kommune der Apostel, du Kommune der Märtyrer, du Kommune der Bekenner«. Die Kinder zogen die heidnischen Geschichten vor. Durch das Feuer hindurch blickten sie in die Finsternis und sahen all die Ereignisse aus fernen Tagen. Die Augen fielen ihnen zu, aber die Geschichten dauerten fort und fort und verließen sie auch nicht im Schlaf, wenn sie zusammengerollt in ihren Decken lagen, an die Körper der Schwestern, Brüder und Mütter geschmiegt. Du Kommune der Jungfrauen, du Kommune aller Heiligen, du Kommune ohne Makel der Erbsünde empfangen. Die Funken flogen zum Himmel, das Vieh zu einer Herde zusammengetrieben lag am Rande des Dunkels und keuchte schwer und heiß wie ein uraltes Geschöpf, wie der Leviathan dieser sandigen Erde. Die Pferde standen getrennt, man hörte das leise Klirren der gelösten Kandaren und wenn es ganz still wurde, konnte man sogar den Schauer hören, der durch ihre großen Körper lief. Manchmal lief einer der Hunde aus dem Lichtkreis heraus und bellte in die Nacht hinein. Sie sahen wirklich aus wie ein Volk auf dem Weg in bessere Zeiten, in ein besseres Land. Die Feuer verglommen. Es blieb nur das eine Lagerfeuer und Großvater bestimmte die Wache unter den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr. Er hatte seinen Paradehelm aus golden schimmerndem Blech mitgenommen. An Karfreitag hielt er mit ihm Wache am Grab des Herrn. Am 1. Mai ging er mit ihm auf die Umzüge der Gemeinde und des Kreises. Jetzt setzte er ihn auf und machte als erster den Rundgang um das Lager. Rot spiegelte sich das Feuer in dem Messingblech und es sah aus, als sei sein Kopf von einer strahlenden Aureole umgeben. Du Kommune in den Himmel aufgenommen, du Kommune des heiligen Rosenkranzes, du Kommune der Familien. Manchmal blieb er stehen, horchte auf das Gebell der Hunde und versuchte zu erraten, ob sie um des Bellens willen bellten oder ob sie wirklich eine Bedrohung in der Dunkelheit spürten. Aber eigentlich hielt er, obwohl die Nacht erst begann, Ausschau nach dem Sonnenaufgang. Er hielt Ausschau nach dem Morgenrot, nach dem Stern Luzifer, der roten Madonna. Denn eigentlich wusste er nicht, wohin er gehen sollte und er brauchte einen Führer. Er blickte in die Finsternis und betete leise. Er war ein einfacher Bauer und betete, weil das Gebet ihn noch nie enttäuscht hatte. Ich kniete ganz hinten und betrachtete die rissigen Fersen der alten Frauen. In der niedrigen Stube voller heiligen Bilder und aufgetürmter Federbetten unter bunten Decken. Ich schämte mich ein wenig, aber ich war sein Eigenfleisch und Blut. Ich weiß nicht, ob ich daran glaubte, dass er sein Volk aus der Gefangenschaft führen würde, aber ich konnte es mir vorstellen. Das alles konnte ich mir vorstellen, wenn die heiße Luft über der Ebene wogte. Im Schatten der hohen Pappeln suchte ich Donnerkeile. Manchmal nahm ich den Hund mit. Einen Schäferhund auf zu kurzen Beinen. Als andere Hunde ihn totgebissen hatten, weinte ich die ganze Nacht. Sie hatten ihn irgendwo begraben, aber niemand wollte mir sagen, wo. Vielleicht hatten sie ihn einfach hinausgeschleift und den Vögeln überlassen. Vielleicht trug die erwärmte Luft damals ferne Bilder herbei und ich musste gar nichts erfinden. Wie in der echten Wüste, du Kommune des Friedens. Jenseits des Flusses erhob sich in der Ferne ein Kirchturm aus Backstein. Ich hatte immer den Drang auf die andere Seite, aber es ist mir nie gelungen, ihr so nahe zu kommen, wie ich wollte. Es war keine Frage der Entfernung. Ich stellte mir unterwegs so viele Dinge vor, dass Zeit und Raum sich unendlich vergrößern mussten, um die Phantasmagorien unterzubringen. Bisweilen schien es mir, als riefe man mich, und ich lief zurück, die verzweifelten Schreie im Kopf: Jesus, er ist zum Fluss gegangen. Im Laufschritt bezwang ich die Düne und rannte halbtot in den Hof, der still, leer und warm war. Ich setzte mich in den Schatten der breiten Fliederbüsche und schüttete heißen Sand um. Ich fühlte mich geborgen und war glücklich. Großvaters Buch und Großvaters Litanei behüteten mich. Ich spürte, dass ich in der besten aller Welten lebte. Manchmal war das Brot statt in Wasser in dicke Sahne getunkt und darauf kam dann der Zucker. Mit diesem Proviant ging ich in meine Wüste und niemand zwang mich zu etwas. Der Horizont lag tief, er war grün und fern. Ich konnte mich tagelang nach ihm sehnen. Ganz so, als hätte die Königin des Seraphinenordens wirklich für mich gebetet, die rote Madonna. Ab und zu gab ich dem Hund einen Bissen. Die Kirche auf der anderen Seite des Flusses war der Geburt der heiligen Jungfrau Maria geweiht. Vielleicht wollte er sie dorthin führen. Nur musste die ganze Generation, die sich an die alten Zeiten erinnerte, aussterben. Sollten sie vielleicht nach 40 Jahren zwischen Tschernow, Staschopole, Ludwinow und Kowalicha das Wasser überqueren und die schwarze in die rote Madonna verwandeln? In die Kommune Königin von Polen. Danke.
Danke, Thomas. Bitte danke. To jest dziwne, jak słyszysz wielką opowieść prywatną po niemiecku, która ci się składa w twoją własną. To jest tak, że ten język niemiecki jest bardzo podobny. I właściwie mógłbyś to napisać po niemiecku, gdybyś chciał i potrafił. Bardzo dziękuję, Tomasz. Naprawdę było kurwa super. Kurwa było super. No, naprawdę, czuję moc, czuję siłę. Dobra, już spadamy.
Nie.
No. Tu jeszcze jest jakiś ten. Cześć, dziękuję wam.
Herzlichen Dank, Andrzej Stasiuk, Thomas Sabacher.